DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Weichenstellungen, wie die Bundesregierung vor 20 Jahren gegen alle Bedenken einen Gasmonopolisten schuf und Waldbrände und Überflutungen, was eine Klimastudie für San Francisco und das Silicon Valley voraussagt. Das sind jetzt einige der Themen hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Die Energiekrise spitzt sich weiter zu. Strom ist so teuer wie nie zuvor. Der Preis für eine Megawattstunde an der Strombörse ist auf einen neuen Höchststand gestiegen und liegt 10-mal so hoch wie noch vor einem Jahr. Sebastian Schreiber berichtet.
Der Preis für eine Megawattstunde ist an der Strombörse auf einen neuen Höchststand gestiegen. Er liegt bei über 550 Euro. Der Rekord bezieht sich auf den Kurs am sogenannten Übernachtmarkt. Dort kaufen große Stromgesellschaften und Profihändler Strom, den sie am nächsten Tag geliefert bekommen wollen. Noch im vergangenen Jahr lag der Preis für eine Megawattstunde Strom dort üblicherweise bei etwa 50 Euro. Der Preis hat sich seitdem also ungefähr verzehnfacht. In den Preisen für die Endverbraucher zeigt sich das noch nicht überall. So lagen die Preise für Stromkunden im Juli nur rund 30% höher als vor einem Jahr. So hat es das Vergleichsportal Check24 berechnet. Nicht nur der Krieg in der Ukraine und die gegenseitigen Sanktionen in Bezug auf Russland befeuern die Preise für Energie. Gegenwärtig treiben auch die niedrigen Pegelstände die Preise in die Höhe. Schiffe, etwa auf dem Rhein, können nicht mit voller Beladung fahren, weil die Flüsse zu wenig Wasser fassen. Das betrifft auch Lieferungen von Öl und Kohle, die für die Verstromung maßgeblich sind. Auch der Gaspreis klettert immer weiter nach oben. Der Preis für eine Megawattstunde an der europäischen Gasbörse liegt seit Tagen über der Marke von 220 Euro. Schon jetzt ächzen Privathaushalte und Unternehmen unter den hohen Kosten. Die Rufe nach neuen Entlastungen durch die Politik werden lauter.
Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Die Preise für Strom und Gas gehen durch die Decke. Und bei der Gasumlage wird zusätzlich bei den Verbrauchern abkassiert, um Gasimporteure mit Milliardensummen zu stützen. Besonders Uniper profitiert davon. Ein Gasmonopolist, der vor 20 Jahren gegen alle Bedenken durch die damals SPD-geführte Bundesregierung geschaffen wurde. Hans-Joachim Viehweger blickt zurück.
Die Gaskrise hat eine lange Vorgeschichte. Davon ist Jürgen Kühling überzeugt. Er ist der Vorsitzende der Monopolkommission, die die Bundesregierung berät.
Ich glaube, das ganze Unglück ist gestartet, als die Ministererlaubnis E.ON Ruhrgas erteilt worden ist.
2002 war das, als der Stromkonzern E.ON den größten deutschen Gasanbieter Ruhrgas übernehmen wollte. Das Bundeskartellamt widersprach, doch die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder setzte sich über alle Bedenken hinweg.
Im Fall E.ON habe ich die Erlaubnis, trotz eines ablehnenden Votums der Monopolkommission und im Ergebnis unter durchgreifenden Auflagen erteilt,
erklärte Alfred Tacke, SPD. Er war damals Staatssekretär und vertrat den parteilosen Wirtschaftsminister Werner Müller, der sich für befangen erklärt hatte. Beide, Müller und Tacke, wechselten nicht allzu lange nach der umstrittenen Entscheidung in den Verbund der Unternehmen, die von der Entscheidung betroffen waren. Der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle nannte das einen Skandal, der zum Himmel stinkt. Und auch Werner Schulz von den Grünen, die damals in der Regierung waren, kritisierte.
Bei aller persönlicher Wertschätzung für Ex-Minister Müller und Staatssekretär Alfred Tacke haben deren Wechsel in diesen Konzernbereich wahrlich nicht dazu beigetragen, den Argwohn gegen eine höchst umstrittene Entscheidung abzubauen.
Doch nicht nur, dass die Entscheidung ein Geschmäckle hatte. Nach Einschätzung von Jürgen Kühling, dem Vorsitzenden der Monopolkommission, hatte sie auch fatale wirtschaftliche Folgen.
Hier kamen viele schwierige Dinge zusammen. Lobbyismus auf der einen Seite und ein völliges Fehlverständnis, dass man glaubte, wenn wir den ganz großen deutschen Gasanbieter haben, dann wird alles besser. Was wir gebaut haben, ist ein Monopolist. Dieser Monopolist hat sich dann in der Folge auch noch vom russischen Unternehmen abhängig gemacht.
So beteiligt sich E.ON Ruhrgas zusammen mit anderen Unternehmen an Nord Stream 1 und später an Nord Stream 2. Dabei war die stärkere Bindung an Russland kein Versehen, sondern geplant und von der Politik gewollt. Ex-Staatssekretär Tacke.
Der Zusammenschluss versetzt Ruhrgas in die Lage, Gas nicht nur zu importieren, sondern sich auch verstärkt bei Infrastrukturinvestitionen, bei der Produktion von Erdgas, zum Beispiel durch den Erwerb von Förderlizenzen, und bei ausländischen Gasunternehmen, insbesondere verstärkt auch bei der Gazprom, zu beteiligen.
Alternativen zum russischen Gas wurden nicht gefördert, obwohl die Ministererlaubnis 2002 damit begründet wurde, dass so die Versorgung mit Gas gesichert werden sollte.
Damit sind viele andere alternative Investitionen nicht erfolgt, Investitionen etwa in die Versorgung mit Flüssiggas und ähnliche Dinge mehr.
E.ON Ruhrgas hätte sogar eine Lizenz für ein Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven gehabt. Das gemeinsame Unternehmen gab diese Lizenz jedoch 2009 ab. 2016 wurde das Gasgeschäft abgespalten. So entstand das Energieunternehmen Uniper. Jetzt versucht Uniper in Windeseile Flüssiggasterminals zu bauen, damit Deutschland aus der fatalen Abhängigkeit vom russischen Gas kommt. Eine andere Entscheidung vor 20 Jahren hätte vielleicht geholfen, diese Abhängigkeit erst gar nicht entstehen zu lassen.
Hans-Joachim Viehweger über die Vorgeschichte der aktuellen Gaskrise. Yachten, Villen, Flugzeuge. Russische Oligarchen verstecken ihre Reichtümer weltweit vor dem Zugriff westlicher Behörden. Eine neue Spezialeinheit in New York soll jetzt den Druck auf superreiche Russen erhöhen, die auf westlichen Sanktionslisten stehen. Zum Beispiel auf Andrei Skotsch, der nicht nur zu Putins Unterstützern gehört, sondern dem auch Verbindungen zur russischen Mafia in New York nachgesagt werden. Aus dem Big Apple berichtet Antje Passenheim.
We're coming for you. Wir kriegen euch. Es wird eng für korrupte russische Oligarchen, wenn die US-Justiz sie im Visier hat. Verstecken hat keinen Sinn, verspricht ihnen die stellvertretende Justizministerin Lisa Monaco.
We're coming for you. We're coming for your yacht. We're coming for your jet. We're coming for your luxury apartment.
Wir kriegen euch, kriegen eure Yacht, euren Jet, euer Konto. Schmutziges Vermögen, Tricks, um die Sanktionen zu umgehen. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geht die US-Regierung mit Härte gegen Moskaus korrupte Geldelite vor, verspricht auch Justizminister Merrick Garland.
We will leave no stone unturned.
Wir lassen keinen Stein unbewegt in unseren Bemühungen, gegen diejenigen zu ermitteln und sie festzunehmen und strafrechtlich zu verfolgen, die es durch ihre kriminellen Handlungen möglich machen, dass Russland diesen ungerechtfertigten Krieg führt.
We will hold you accountable.
Die Taskforce auf den Spuren der Oligarchen lauert hinter verspiegelten Scheiben eines dunklen Verwaltungsgebäudes im Finanzdistrikt von Manhattan. Klepto Capture, fang den Dieb. Was wie der Name eines Brettspiels klingt, ist für zahlreiche Oligarchen schon bitterer Ernst geworden. 28 Namen stehen auf der Sanktionsliste der Truppe, unter ihnen auch Präsident Putin und sein Außenminister Lavrov. Die Spezialeinheit, die Garland im März in New York formiert hat, soll zeigen, dass die USA ihre Sanktionen gegen Unterstützer dieses Krieges um jeden Preis durchsetzen und dass niemand sie durch Geldwäsche oder Netzwerke umgehen kann, erklärt Klepto Capture-Direktor Andrew Adams in einem Interview mit dem Sender NBC.
We're looking to disrupt networks.
Wir wollen Netzwerke unterbrechen, den Komfort stören, den die Oligarchen genießen. Immobilien, Bankkonten, Kunst, die unverdienterweise geernteten Früchte eines Luxuslebens, das haben wir alles auf dem Plan.
All of that's on the table.
Der glattrasierte Bundesanwalt könnte den netten Strafverfolger in einem Schwarz-Weiß-Thriller spielen. Doch hinter seiner jungenhaften Fassade stecken Jahre gesammelter Erfahrung. Als Staatsanwalt hat Adams es mit russischen organisierten Verbrechergruppen aufgenommen. In seinem neuen Job in Manhattan führt er eine ganze Armada von Oligarchenjägern an. Dem Team gehören mehr als 10 Staatsanwälte und andere Strafrechtler sowie Experten für nationale Sicherheit und FBI und Steuerermittler an. Du kannst nicht einfach hingehen und dir eine Yacht schnappen. Du musst durch die Fakten gehen, die das Eigentum mit einem Verbrechen in Verbindung bringen. Du musst das Verbrechen nachweisen.
Aber du musst die Verbrechen der Property zu der Kommission des Krimes.
Die erste Oligarchentrophäe hatte die Taskforce gleich im April beschlagnahmt. Die Luxusjacht des russischen Investors Viktor Wechselberg. Der Milliardär steht bereits seit 2018 auf der Sanktionsliste der USA wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs, Geldwäsche und Urkundenfälschung zur Umgehung von Sanktionen. Mithilfe der spanischen Polizei legte Klepto Capture vor Mallorca seine 90 Millionen schwere Yacht Tango an die Kette. Gerade hat Klepto Capture einen weiteren russischen Milliardär im Griff, den Duma-Abgeordneten Andrei Skotsch. Gegen den Oligarchen haben die USA und die EU zahlreiche Sanktionen verhängt. Unter anderem soll er mit russischen Banden des organisierten Verbrechens in Verbindung stehen. Klepto Capture will sein Flugzeug im Wert von umgerechnet mehr als 88 Millionen Euro einkassieren. Das steht gerade in Kasachstan. Kein leichter Fall, doch gerade das reizt Oligarchenjäger Adams.
The
Der Grund, zur Arbeit zu kommen, ist, das Geld zu jagen und dann die Kriminalität, die dahinter steht. Die USA und andere Länder haben das Recht, Vermögen verdächtiger Oligarchen einzufrieren. Die ursprünglichen Besitzer können diese Yachten, Jets, Häuser oder Konten dann so lange nicht nutzen, bis die Sanktionen geliftet oder erfolgreich angefochten werden. Seit Kriegsbeginn haben die USA und ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, Vermögen russischer Oligarchen im Wert von mehr als 330 Milliarden Dollar eingefroren.
Antje Passenheim war das aus New York. Dürre und Waldbrände plagen die Menschen in Kalifornien seit Jahren. Doch die größte Gefahr der Zukunft sind laut Klimaforschern Megafluten. Wochenlange Regengüsse, die die Küstenregionen von San Francisco und dem Silicon Valley überfluten. Markus Schuler mit den Einzelheiten.
Klimaforscher Daniel Swain von der Universität Kalifornien in Los Angeles warnt, man sei von der Zunahme extremer Waldbrände in dem Bundesstaat in den vergangenen Jahren überrascht worden. Das dürfe sich nun nicht mehr wiederholen. In den kommenden Jahren, so Swain, müssten die Menschen in Kalifornien nicht nur mit Feuerkatastrophen rechnen, auch die Zahl der Überflutungen werde nach einer neuen Studie zunehmen.
Wir waren kind of blindsided by the increase in extreme wildfire and there's a desire to not be blindsided by the increase in risk of extreme floods.
Besonders betroffen niedrig gelegene Städte entlang der Bucht von San Francisco, die berühmte Touristenmeile Fisherman's Wharf, die Flughäfen Oakland und San Francisco, außerdem die Autobahnen, die San Francisco mit dem Silicon Valley bis nach San Jose verbinden. Der Appell der Forschenden lautet, die knapp 8 Millionen Einwohner der Region müssten schon jetzt anfangen, sich gegen die Megastürme zu wappnen. Klimaforscher Swain sagt, diese durch den Klimawandel verursachten Starkregenfälle dauerten nicht ein paar Tage, sondern vermutlich mehrere Wochen. Stell dir die höchsten Gezeiten vor, die du je erlebt hast, und dann schlage noch einen oder zwei Meter dazu. Zusätzlich wird das Überschwemmungsrisiko erhöht, weil von den Gebirgen große Wassermassen nicht mehr aufgenommen werden können. Sie fließen nun in die Täler ab. In der jetzt veröffentlichten Studie der UCLA warnen Swain und seine Kolleginnen und Kollegen, dass durch die Waldbrände das Überschwemmungsrisiko in Kalifornien weiter gestiegen sei. Der Boden sei nicht mehr in der Lage, große Wassermassen aufzunehmen und zu speichern, weil Pflanzen und Baumwuchs durch Feuer bereits zerstört worden seien. Schlammlawinen und Geröll könnten zudem dafür sorgen, dass Flüsse und Bäche verstopft würden. Dadurch könne das Wasser nicht mehr schnell genug abfließen. Die kalifornischen Wissenschaftler appellieren an die Politik, bereits jetzt Vorkehrungen für den Ernstfall zu treffen, auch wenn der erst in einigen Jahren eintreten könnte. Wir können nicht genau sagen, wann, aber in den nächsten 30 oder 40 Jahren könnte es zu einem Jahrzehnt kommen, in dem wir einen Anstieg schwerer Überschwemmungen erleben, so wie wir es gerade bei den schweren Waldbränden gesehen haben. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass der Klimawandel schon jetzt die Wahrscheinlichkeit für schwere Naturkatastrophen wie eben Überschwemmungen oder Waldbrände in Kalifornien verdoppelt habe.
Markus Schuler berichtete aus San Francisco. Nach 2 Jahren Pandemie ist der Urlaub im Süden fast so unbeschwert wie vor Corona, auch in Griechenland. Doch während die Deutschen an den griechischen Stränden entspannen, können sich viele Einheimische in diesem Jahr den Urlaub im eigenen Land nicht mehr leisten. Aus Athen, Verena Schelter.
In den vergangenen Jahren ist Rania Caponi manchmal in den Ferien auf die Insel Kos gefahren. Dort wohnt ein Cousin von ihr, das heißt, sie musste nur die Fähre bezahlen. Doch in diesem Jahr kann sich die 32-jährige Athenerin nicht einmal mehr das leisten. Alles ist so viel teurer geworden, sowohl Tickets für die Fähre als auch für eine Unterkunft sind ein sehr großer Kostenpunkt. Wie viel Geld allein eine Person für 5 Tage braucht, das übersteigt jedes Budget. Allein die Ticketpreise für die Fähren, eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel in Griechenland, sind in diesem Jahr bereits 3-mal erhöht worden. So hat eine Fahrkarte von Athen auf die beliebte Kykladeninsel Naxos im vergangenen Jahr noch 39,50 Euro gekostet. In diesem August müssen Reisende bereits 51,50 Euro bezahlen. Ähnlich sieht es bei den Preisen für Hotels aus. Allerdings haben Touristen aus Ländern wie beispielsweise Deutschland einen entscheidenden Vorteil, sagt Manolis Tsakarakis vom Verband der griechischen Hoteliers.
Für diese Saison, wir haben voriges Jahr im Mai unsere Verträge mit den Veranstaltern unterschrieben und laut der Vertrag, wir haben stabile Preise bis Ende der Saison, bis Ende Oktober. Und die Preise, die wir jetzt haben, sind die Preise vom 2019. Alle Leute, die durch einen Reiseveranstalter buchen, die haben diese Preise.
Wer aber seine Reise individuell bucht, so wie es die Griechinnen und Griechen in der Regel machen, muss meist mit mindestens 30% höheren Kosten rechnen als im Vorjahr. Für Rania ist das, trotz Vollzeitjob, schlichtweg zu teuer. Sie arbeitet als Büroangestellte für eine Krankenversicherung. Bislang war sie damit auch in finanzieller Hinsicht sehr zufrieden. Mein Gehalt liegt bei etwa 700 bis 800 Euro netto, je nachdem, wie viele Überstunden ich mache. Ich denke, das ist ein anständiges Gehalt angesichts der Zeiten, in denen wir leben. Ich arbeite 5 Tage und habe sogar 2 Tage frei, was ich in vorherigen Jobs nie hatte. Der monatliche Netto-Mindestlohn liegt in Griechenland bei 613, der Durchschnittslohn bei 1.186 Euro. Mit einer Inflation von mehr als 11%, explodierenden Energiepreisen und steigendem Druck auf dem Wohnungsmarkt, vor allem in Ballungsräumen wie Athen, kommen viele Menschen finanziell an ihre Grenzen. Aber man muss das Beste draus machen, sagt Rania. Also entweder musst du dir was in der Nähe von Athen suchen oder du gehst zu Verwandten oder einem Freund. Oder du bleibst einfach in Athen und redest dir ein, wie schön Athen im August ist. Sie wird deshalb ihre Eltern besuchen, die außerhalb von Athen leben, um wenigstens ein paar Tage aus der Stadt herauszukommen.
Und mit diesem Bericht von Verena Schelter aus Griechenland geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.